Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Bilder als Fenster zur Wirklichkeit, so sah es der Kunsthistoriker Hans Belting und trotzte damit den vielfältigen Versuchen auch seines eigenen Faches, sich der Bilder für allzu eindimensionale Analysen zu bemächtigen. Nun ist er im Alter von 87 Jahren gestorben. Die Wirklichkeit als verhandelbares Gut, so sieht es das Grundgesetz. Das Literaturhaus Berlin befragte Autorinnen und Autoren nach ihrem Verhältnis dazu. Und wir beginnen mit der Wirklichkeit als Raum für reale Utopien. Innerhalb unserer kleinen Reihe Denken ohne Grenzen, neue Erzählungen für die Zukunft geht es heute um eben die realen Utopien und alternative Zukünfte. Zu beiden forscht gerade die Autorin Kübra Gümüşay. In ihrem Buch Sprache und Sein aus dem Jahr 2020 kam sie diesem Themenfeld schon sehr nah und machte sich auf die Suche nach einer Sprache, die Menschen nicht auf Kategorien reduziert. Gerade forscht sie als Senior Fellow der Mercator Stiftung dazu und Ende Februar wird sie bei den Dresdner Reden, die seit 30 Jahren das Zeitgeschehen spiegeln, ebenfalls zu dem Thema zu hören sein. Ich habe Kübra Gümüşay zunächst gefragt, kann es reale Utopien überhaupt geben?
Ja, per Definition sind reale Utopien, gecoint als Wort von Eric Olin Wright, einem Soziologen, Orte, die in unserer Gegenwart, also in unserer jetzigen Gesellschaft, aber häufig an den Rändern sich befinden. Und sie sind deshalb utopisch, weil Menschen dort ein alternatives Zusammenleben erproben. Das kann wirtschaftlich sein, das kann auf einer partnerschaftlichen Ebene sein, das kann das Thema Zusammenleben als multikulturelle Gesellschaft und als feministische Gesellschaft betreffen. Und sie sind also deshalb utopisch, weil sie dort Werte ausprobieren, die vielleicht in der Gesamtgesellschaft noch nicht etabliert sind, sind aber gleichzeitig real, weil dort praktisch im Alltag genau diese Dinge versucht werden zu leben. Und so werden reale Utopien definiert. Und je nachdem, wie weit oder eng man das fasst, kann man eigentlich überall in unserer Gesellschaft solche Orte erleben. Also manchmal dann vielleicht eine Hausgemeinschaft, in der Menschen sich in Solidarität üben, indem sie Essen miteinander teilen, ihr Einkommen miteinander teilen. Es kann aber auch ein nachbarschaftliches Zusammenleben sein, wo solidarisch einander geholfen wird im Alltag, bei Einkäufen. Es kann aber auch ein Ort sein, an dem solidarische Landwirtschaft betrieben wird. Also an den verschiedensten Stellen unserer Gesellschaft erleben wir eigentlich jetzt schon, wie Menschen versuchen, Ideale umzusetzen, die in der Gesamtgesellschaft nicht stark verankert sind. Mhm.
Gibt es denn auch das Gegenteil davon, also einen Ort, den Sie als reale Dystopie bezeichnen würden?
Ja, da würde ich gerne vielleicht Sartre bemühen, der die Absurdität nutzt als Werkzeug, um uns deutlich zu machen, wie viele der Dinge, die wir normal betrachten, im Grunde eigentlich absurd sind. Und ich würde sogar weitergehen und sagen, dystopisch. Wenn wir also heute durch eine Großstadt hier in Deutschland wandern und gehen und spazieren, eine der reichsten Nationen, Industrienationen dieses Planeten, und dann Menschen in Armut erleben, Menschen, die nicht freiwillig auf der Straße leben, Menschen, die nicht sich in Sicherheit wähnen können und dürfen. Und allein das ist eigentlich absurd und eigentlich dystopisch. Insofern auch hier, je nachdem, wie eng oder weit Dystopie befasst und definiert wird, können wir überall etwas davon sehen.
Ist Lützerath und das, was gerade an diesem Ort passiert, also das Abbaggern, um dort Kohle zu gewinnen, für Sie auch so ein solcher Ort?
Herr Lützerath ist natürlich ein sehr spannender Ort, aber auf einer anderen Ebene wirkt Lützerath, und zumindest auf symbolischer Ebene, als ein Ort, an dem Utopie und Dystopie so nah beieinander liegen wie kaum anderswo. Hm. Also auf der einen Seite die hässliche und destruktive Gewalt des fossilen Kapitalismus, diese tiefe Grube, in der sich Geiz und der schier unstillbare Hunger unserer Gesellschaft spiegelt. Und dann aber auf der anderen Seite ein Dorf, das in den letzten 2,5 Jahren wiederbelebt worden ist von jungen Menschen, die den Mut aufgebracht haben, Verantwortung zu übernehmen, und zwar für weit mehr als das, was in unserer Gesellschaft normale und Konvention ist. Ich war vergangenes Wochenende dort und habe mit vielen dort gesprochen. und habe gesehen, wie sie dort über die vergangenen 2,5 Jahre ein Miteinander erprobt haben, das versucht, sich unseren Idealen zu nähern, also geschlechtergerecht zu leben, antirassistisch zu sein und zu leben, rücksichtsvoll, solidarisch, respektvoll, zugewandt und friedlich miteinander zu leben. Und ein Ort, an dem Hoffnung zu spüren ist und zu erleben ist. Der Glauben daran, dass wir als Gesellschaft anders, besser, vor allem aber auch verantwortungsbewusster sein könnten.
Ja, wir sind in dieser Reihe ja durchaus um einen konstruktiven Ansatz bemüht. Und wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie den ja auch fast dominierend jetzt an diesem Ort in Lützerath. Wie können denn möglichst viele von diesem, ich sage es nochmal, konstruktiven Gedanken überzeugt werden?
Ich glaube, eine der zentralen Herausforderungen unserer Gegenwart ist die Einbettung des Menschen in die Gesellschaft, in die Umwelt, in die Welt hinein. Und das ist im Grunde genommen ein Bewusstsein dafür, dass die Strukturen, die wir Menschen geschaffen haben, Strukturen sind, die veränderlich sind. Und dieses Bewusstsein zu haben, dass die Strukturen, die wir geschaffen haben, veränderlich sind, dass es anders sein könnte, sich der Absurdität der Normalität bewusst zu werden, das ist der zentralste Schritt, um dann überhaupt über Transformation, Veränderung oder alternative Zukünfte nachzudenken.
Aber immerhin haben wir gewisse Ideale, die auch in dem Grundgesetz festgeschrieben worden sind, an die wir uns ja halten. Wo hakt es da? Ist das eine Frage der Umsetzung, wie wir diese Ideale, diese gemeinsam definierten Ideale besser gemeinsam leben können?
Sie haben es sehr schön gesagt, Sie haben von Idealen gesprochen. Leider besteht oftmals die Illusion in unserer Gesellschaft, dass das Grundgesetz quasi eine Zustandsbeschreibung wäre, also die Realität damit beschrieben worden wäre. Aber in dem Moment, in dem wir glauben und uns in der Illusion wähnen, dieser Zustand sei bereits erreicht, blockieren wir alles, was Wandel, Veränderung und das Näherkommen diese Ideale ermöglicht. Und dieser Kampf, den tragen wir gerade aus.
Und um Alice im Wunderland hier zu zitieren, würden Sie uns bitte sagen, wie das jetzt weitergehen soll?
Es gibt vielerlei Wege, wie wir nun weitermachen können. Ein dringender Bedarf ist an Räumen, an denen wir die Konsequenzen unseres Handelns nicht nur vorgeführt bekommen, sondern auch lernen, damit umzugehen. Dass wir lernen, unsere Verantwortungskreise weitaus größer zu ziehen als das, was uns in unserer Gesellschaft als notwendig vorgegeben wird. Dass wir uns ganz natürlich, ganz selbstverständlich mitverantwortlich fühlen für beispielsweise die Konsequenzen der Klimakrise auf anderen Teilen dieses Planeten. Dass wir uns ganz selbstverständlich auch verantwortlich fühlen im Diskurs für diejenigen Menschen, die wir kritisiert haben, einen anderen politischen Diskurs zu pflegen, andere Räume zu schaffen, in denen Verantwortung anders definiert wird.
Und wer sollte diese Verantwortung übernehmen? Ich meine, darüber gibt es ja nicht gerade Konsens in unserer Gesellschaft. Also wer bekommt da jetzt die Deutungshoheit über das, wofür Sie sich einsetzen hier?
Also Verantwortung übernehmen bedeutet für mich nicht, eine Bedeutungshoheit zu entwickeln oder zu haben. Verantwortung übernehmen bedeutet, mit anzupacken. Also mich verantwortlich zu fühlen für meine Nachbarin, die gerade kränkelt und niemanden hat, der ihr eine Suppe kocht, für Menschen, also in meiner unmittelbaren Umgebung, aber auch Menschen in anderen Teilen dieses Planeten. Und das Verantwortung übernehmen nicht als etwas Schweres zu betrachten, sondern als etwas Befreiendes, eine auch Neudefinition von Freiheit. Denn wir alle wissen durch persönliches Erleben mit Sicherheit, hoffe ich zumindest, was für ein schönes Gefühl es ist, wenn man mit anderen Menschen zusammenkommt und gemeinsam etwas zu verändern, etwas zu tun, einander zu helfen, solidarisch zu sein. Und diese Freiheit, die dann zu spüren ist, ist eine ganz andere als die häufig angepriesene individuelle Freiheit. Denn dieser Moment der Solidarität, das Verantwortung übernehmen für weit mehr als das, was uns vorgegeben wird, ist der Moment, in dem wir spüren, wir können etwas verändern. Wir können unsere Umstände verändern. Und das ist ein ganz anderes, sehr viel empowerndes, ermächtigenderes Freiheitsgefühl.
Und was bedeutet all das für die Zukunft, für unsere Zukunft? Wie sollte die aussehen?
Und da möchte ich gerne ein Zitat teilen von der Autorin und Aktivistin Adrienne Marie Brown aus den USA, die in ihrem Buch Emergent Strategy schrieb, We are in an imagination battle, sagt sie. Also wir befinden uns in einem Kampf um Vorstellungen. Sie zählt die Namen verschiedener Personen auf, die durch rassistische Polizeigewalt in den USA ermordet worden sind, und beschreibt, dass in einer Art rassistischen Imagination und Vorstellung der Welt diese Menschen als gefährlich definiert worden sind. Und dass diese Vorstellung der Welt, in der bestimmte Menschen nur aufgrund der Art und Weise, wie sie aussehen, rassifiziert werden und als gefährlich definiert werden, Menschen dann daraufhin anders handeln, beispielsweise Angst entwickeln. Und das natürlich stellt die Frage, welche Rolle spielt Vorstellung, welche Rolle spielt Imagination in unserer Gesellschaft? Wer hat den Raum, die Macht, sich eine Zukunft vorzustellen? Welche Vorstellungen werden gehört? Nach welchen Vorstellungen handeln wir? Und auch das, finde ich, ist eine spannende Aufgabe, zu überlegen, wo sind die Orte, an denen wir eine gerechtere Zukunft gemeinsam erträumen können, erproben können. Und diese realen Utopien, von denen ich erzählt habe, sind Orte, an denen genau das passiert. Imaginieren und aber auch handeln, erproben, lernen, wachsen, Fehler machen und nochmal neu ansetzen.
Über die Möglichkeit realer Utopien und alternativer Zukünfte sprach ich mit der Publizistin Kübra Gümüşay. Im kommenden Jahr soll dazu auch ihr neues Buch erscheinen. Was Ideal und Wirklichkeit beim Grundgesetz sein könnte, das haben wir gerade im Gespräch schon gestreift. Die Veranstaltungsreihe Grundsätzlich im Literaturhaus Berlin erinnert an das friedliche Ringen um unsere Verfassung. Beim Auftakt gestern Abend ging es um das Verhältnis zwischen dem Grundgesetz und der Literatur. Wie lesen Literaten den Verfassungstext? Darüber sprachen gestern Juli C. und Georg M. Oswald, beides AutorInnen und Juristen zugleich. Cornelius Wühlenkemper hat zugehört.
Ist das Grundgesetz Literatur? Welcher Gattung wären die 146 mal sehr lakonisch, mal ausufernd technokratisch formulierten Artikel zuzurechnen? Juli C., eine der auflagenstärksten deutschen Autorinnen und Richterin am Landesverfassungsgericht Brandenburg, drehte die Frage kurzerhand um. Welche literarische Form wäre für ein Grundgesetz die richtige?
Es sollte Lyrik sein und nicht Prosa. Ich glaube, ein Grundgesetz kann und sollte in äußerst verdichteter Form, also wie ein Stück Lyrik mit, wir nennen das unbestimmte Rechtsbegriffe, ja, man kann aber auch irgendwie sagen, vielleicht fast schon metaphorischen Ausdrücken, versuchen, generell zu sein, also allgemeingültig, möglichst viele Fälle zu umfassen.
Die gegenwärtige Tendenz, möglichst genaue Gesetzestexte zu formulieren, sei ein Symbol des Zeitgeistes, so Juli C. Es mangle an Vertrauen, an die Fähigkeit, Dinge auszuhandeln. Anders als zu Zeiten der eher wortkargen Verfassungsväter legt man heute möglichst kleinteilige Regelungen fest, um gesellschaftliche Konflikte quasi per Gesetz zu regeln. Ein Irrweg, glaubt der Jurist und Autor Georg M. Oswald.
Das Teuflische ist nämlich auch, dass jede neue Regelung neue Lücken schafft. Das ist dieses Paradoxon, dass man meint, dadurch zu heilen, dass man dann eben statt 8 Seiten 80 Seiten vollschreibt. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Das Gespräch der beiden Autoren und Juristen zeigte überraschende Parallelen zwischen schöngeistiger Literatur und zweckorientiertem Grundgesetz. Hier wie dort geht es nicht um die Verkündung von absoluten Wahrheiten, sondern um die Interpretation des Textes und den Diskurs darüber. Als literarischen Text wollte Georg M. Oswald das Grundgesetz dann aber doch nicht verstanden wissen.
Jedenfalls ist es also sicher kein Sprachkunstwerk allerersten Ranges. Diesen großen Ernst, und da würde ich jetzt gar nicht Pathos sagen, sondern wirklich einfach nur diesen großen, fast schon heiligen Ernst bei der Erfindung dieser Formulierungen, den spürt man dem Text an und den spürt man vor allem in den Grundrechten. Und das, finde ich, ist einfach eine historische Besonderheit, an der man sich auch freuen kann, weil es ist ein besonderer Moment gewesen.
Georg M. Oswald zitierte aus seinem unlängst erschienenen Sammelband Das Grundgesetz, ein literarischer Kommentar. Wie eine Gesellschaft sei, lasse sich nicht am Wortlaut ihrer Verfassung erkennen, sondern allein daran, wen sie zu Außenseitern erkläre und wie sie mit ihnen umgehe. Die zunehmende Moralisierung in der öffentlichen Debatte verhindert einen produktiven Meinungsaustausch und teilt zunehmend in Mainstream und Außenseiter. Der Artikel 5 zur Meinungsfreiheit steht also weiterhin zur Debatte, gerade mit Blick auf die monologisierenden und polarisierenden sozialen Medien.
Ich glaube, es ist das Gegenteil von Diskurs. Und mein Eindruck ist, dass wir in vielen großen gesellschaftlichen Zusammenhängen, sei das jetzt Corona, sei das der Ukraine-Krieg, alle großen, wichtigen politischen Debatten werden viel zu sehr über Schlagworte geführt, viel zu sehr über Lagerbildungen, viel zu wenig über inhaltliche Argumente.
Ist das Grundgesetz also ein Versprechen, das wir selbst einlösen müssen? Dem widersprach Juli C. Nicht ein konkretes Versprechen eines individuellen Anspruchs gegen den Staat, sondern die Debatte steht für sie im Vordergrund. Immerhin hat das deutsche Grundgesetz bis zu deren Abschaffung Regelungen zur eingeschränkten Geschäftsfähigkeit verheirateter Frauen und zur Strafbarkeit homosexueller Handlungen ermöglicht.
Das ging alles vor dem Buchstaben dieses einen Textes und der hat sich nicht geändert, sondern unser Verständnis davon hat sich geändert. Und das ist ja eigentlich das Zauberhafte. Das ist nicht das Problem, sondern es ist der Segen. Und natürlich kommt man dann immer an den Punkt, wo einer sagt, das geht zu weit und der andere sieht das anders. Und dann streiten wir. Aber auch das ist gewünscht.
Das Gespräch zwischen den rechtsgelehrten Literaten ähnelte ab und an einem juristischen Proseminar mit ehrgeizigen Studenten. Dennoch brachte der Abend im Literaturhaus einige ebenso erstaunliche wie einleuchtende Parallelen zutage. Weder die Literatur noch das Grundgesetz verkünden absolute Wahrheiten. Vielmehr ist die Debatte das Ziel, kein Text ohne Diskussion. Und solange die läuft, ist eine Menge geschafft.
Das Grundgesetz und die Literatur, Cornelius Wöhnkemper berichtete. Kunstgeschichte ist mehr als die Geschichte über Kunst. Das hat Hans Belting Zeit seines Lebens gelebt und mit umfassenden Analysen gefüllt. Kunstwissenschaft wurde auf diese Weise für ihn zur Bildwissenschaft und damit zu einer geistesgegenwärtigen Disziplin, in der die Analyse eines Freskos genauso ergiebig sein kann wie die Analyse der Spitze eines Schuhs. Nun ist Hans Belting im Alter von 87 Jahren gestorben. Er studierte in Mainz und Rom. 1968 habilitierte er sich an der Universität in Hamburg und hatte danach Lehrstühle in Heidelberg und München inne. Hans Belting sah Bilder als Fenster zur Wirklichkeit. Ihnen reiste er in vielen seiner darauf folgenden Stationen nach. Ich habe heute Nachmittag mit dem Kunsthistoriker Horst Bredekamp über Leben und Wirken Hans Beltings gesprochen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wo die gemeinsamen Schnittpunkte zwischen Beltings und seiner Arbeit eigentlich genau liegen.
Ja, wir haben uns sehr freundschaftlich und intensiv immer wieder ausgetauscht. Es gehören natürlich Martin Warnke, der ja auch nicht mehr lebt, und Gottfried Böhm, viele andere dazu. Es war ein Momentum, das mit diesen beiden markanten Personen verabschiedet. Es war ein Aufbruch, der mit 68, 70, die Epoche, die mit diesen Jahreszahlen verbunden ist, ja, geprägt wurde. Wir beide waren durchaus auf unterschiedlichen Positionen und waren uns zunächst nicht unbedingt geheuer. Also ich kam aus dem Inneren von dem, was man 68 nennt, und Belting nicht unbedingt. Wir haben uns in den 80er Jahren, glaube ich sagen zu können, zutiefst angefreundet. Vielleicht kann ich die Anekdote erzählen. Ich saß in der Marciana, in der Bibliothek in Venedig, und er saß mir gegenüber. Wir musterten uns und wir haben dann geforscht. Ich habe über einen Begriff, animus quiescendo fit prudentio ergo, also der Schlafende wird klüger, und fand die antike Quelle nicht. Und sprach sie halblaut aus, und von gegenüber kam wie aus der Pistole geschossen die antike Quelle. Wir sind daraufhin einen Kaffee trinken gegangen und das war der Beginn unserer Freundschaft, haben uns ausgetauscht und dann wirklich miteinander, eigentlich bis, ich habe noch vor 10 Tagen mit ihm gesprochen, diesen Weg, den Sie beschrieben haben,
das war ja
zu stärken versucht.
Entschuldigen Sie, das war eigentlich, Herr Bredekamp, genau die Zeit, aus der das Ende der Kunstgeschichte, also diese bekannte Antrittsrede, stammt, die ja sehr lange auch missverstanden worden ist, weil natürlich automatisch viel Apokalyptisches darin mitklingt. Dabei wollte Belting ja eigentlich die Kunstgeschichte wiederbeleben damit. Was meinte er denn damit im eigentlichen Sinne? Haben Sie sich damals bei dem Kaffee auch darüber unterhalten?
Ja, das war eine Art Beginn dieser Diskussion. Wir haben gleichzeitig 2 Bücher mit ähnlicher Stoßrichtung geschrieben. Eher das Ende der Kunstgeschichte mit einem Fragezeichen versehen und ich über die Kunstkammer als Zukunft der Kunstgeschichte, also eher Ende, ich Zukunft. Das ist oft missverstanden worden, denn er meinte mit Ende das Ende einer traditionellen Einfärchung der Kunstgeschichte und als Motto dieses ehrwürdige Fach sich radikal öffnen müsste zu den neuen Medien, zu den Bildwelten, die sich darstellten. Und das war unser gemeinsames Anliegen. Also das war ein entscheidendes Werk von Hans Belting, das ihn dann auch selbst ermutigte, seine geachtete, hochgeschätzte Professur in München zu verlassen, um zum Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe zu wechseln. Er ist dort bis zu seiner Emeritierung geblieben.
Wenn man das zusammenfasst und vielleicht auch dieses Einende nochmal benennt zwischen Ihnen und Hans Belting, ist das also dieses fehlende Interesse an einer historischen Beschränkung, die es ja eigentlich immer wieder gibt, glaube ich, im Fach der Kunstgeschichte. Und auch diese Ausweitung mit dem Blick auf Byzanz über Europa hinaus, ist das nicht was ganz Zeitgemäßes?
Ja, das ist also ein sehr wichtiger Impuls, war die Ausstellung The Global Contemporary. Das war eine erste globale Bestimmung der differenten Zentren in der gesamten Welt, nicht? Es war eine erste gesamte Erfassung der Moderne in der gesamten Welt, nicht? Eine ganz große Leistung, die mit seinem Interesse für Byzanz als einer Drehscheibe zwischen Rom und dem Osten nicht unmittelbar, aber doch vermittelt zusammenhing.
Sie haben noch vor wenigen Tagen, ich nehme mal an, zum Jahresbeginn mit Hans Belting telefoniert. Haben Sie da auch gemeinsam ein wenig in die Zukunft Ihres Fachs geschaut und sich gefragt, wie es gerade mit der Kunstgeschichte weitergeht? Also haben Sie vielleicht auch über Ihr womögliches Ende erneut gesprochen?
Ja, das war ein Thema. Er war melancholisch auch getroffen über die gegenwärtigen Kulturen, die man ja etwas plakativ mit der Cancel Culture verbindet. Wenn, wie soeben geschehen, eine Kunsthistorikerin entlassen wird an einer amerikanischen Universität, wenn sie den Propheten des Islam im Bild zeigt, dann ist es das Ende einer Welt, wie sie Belting vertreten hat.
Der Kunsthistoriker Hans Belting ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Über Leben und Wirkung sprach ich mit seinem Kollegen, dem Kunsthistoriker Horst Bredekamp. Und in den Kulturmeldungen mit Anna Kuhn geht es jetzt um den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste.
Er geht in diesem Jahr an den ungarischen Autoren György Dolos. Die Jury begründete das damit, dass der Historiker und Übersetzer eine der bedeutenden Mittlerfiguren zwischen Ost- und Westeuropa sei. Sein Werk schlage einen großen Bogen von der Teilung Europas über den Zerfall der Sowjetunion bis hin zum Projekt einer illiberalen Demokratie in seinem Heimatland Ungarn. Dolos lebt in Berlin. Im letzten Jahr erschien von ihm Das System Orbán, die autoritäre Verwandlung Ungarns. Der Heinrich-Mann-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird jährlich aus Anlass des Geburtstages von Heinrich Mann im März verliehen. Das letzte Wochenende war ein gutes für die Kinos, sogar das erfolgreichste seit Beginn der Corona-Pandemie mit knapp 2,18 Millionen verkauften Tickets. Das haben Branchenverbände mitgeteilt. Vor allem lag das wohl am Blockbuster Avatar: The Way of Water. Aber auch grundsätzlich scheinen sich die Kinosäle wieder zu füllen. Vom HDF-Kino hieß es, man sei zwar noch weit von den Zahlen vor Corona entfernt, aber die Ticketverkäufe seien letztes Jahr sehr viel besser gewesen als 2021. 73,5 Millionen Tickets seien verkauft worden. Das ist ein Plus von 83% im Vergleich zum Vorjahr. Das Wiener Burgtheater hat sich von einem Ensemblemitglied, dem österreichischen Schauspieler Florian Teichtmeister, getrennt. Teichtmeister ist wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt worden. Er war durch Rollen auf der Bühne, im Fernsehen und im Kino bekannt, zuletzt durch seine Rolle als Franz Josef im österreichischen Oscar-Kandidaten Corsage. Teichtmeister werde sich vor Gericht schuldig bekennen und übernehme die volle Verantwortung, teilte sein Anwalt mit. Sie prägte das Theater in Dresden und mehrere Generationen wuchsen mit ihr als Schauspielerin und mit ihren Stücken auf. Ursula Geier-Hopfe spielte viele Jahrzehnte am Theater Junge Generation in Dresden und arbeitete dort auch als Regisseurin. Sie spielte Mütter, Großmütter, Lehrerinnen, unter anderem Julias Mutter in Romeo und Julia, die Tanzmeisterin in West Side Story sowie die Mutter Courage in Mutter Courage und ihre Kinder. Geier Hopfe war 1944 als Sachsens beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet worden und kam nach Stationen in Freiberg und Zwickau nach Dresden. Jetzt ist sie im Alter von 98 Jahren gestorben.
Anna Kuhn. Das angekündigte Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr und Gespräche mit verschanzten Aktivisten in Lützerath sind zwei Themen, die die Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten tiefer verhandeln. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.